Vierte Halbzeit.
Herzlich willkommen zur vierten Halbzeit, dem Amateurfußball-Podcast für Dortmund und von den Rohnachrichten. Das Ganze kann ich, Timo Janisch, natürlich nicht alleine machen, sondern Jari Springer sitzt bei mir. Jari, hi.
Hallo Timo. Wir haben dich letzte Woche beschworen, Thomas und ich an dieser Stelle, weil wir gemerkt haben, irgendwie Konstellationen häufig durchgewechselt, aber jetzt, glaube ich, Thomas und ich irgendwie drei oder viermal zusammen in Folge und haben allen versprochen, dass wir dich diese Woche wieder hierher bekommen und es hat funktioniert.
Ja, die Gespräche waren erfolgreich, der Transfer ist durchgegangen. Ich bin wieder da und sorge dafür, dass die Hörerzahl nicht weiter in den Keller putzt, wenn ihr immer mit Jari und Thomas hier vorlieben müsst. Nein, ich glaube, einfach der Zufall, der Dienstplan sieht es ja vor, dass wir nicht immer alle gleichzeitig hier sind. Und jetzt bin ich mal wieder da, Jari, und wir sprechen über die ersten Entscheidungen, Fragezeichen, in der Dortmund Amateurfußballsaison. Rechnerisch ist natürlich noch nirgendwo irgendwas durch, das ist klar. Aber es gibt so die ersten Tendenzen, wo man sich so ein bisschen denkt, hey, da geht vielleicht nichts mehr schief oder da schwinden so allmählich die Hoffnung. Über die Teams sprechen wir gleich. Vielleicht einmal grundsätzlich gefragt, sind wir schon im Saisonendspurt für dich?
Wir sind noch nicht im Endspurt, dafür sind, glaube ich, auch in allen Ligen einfach noch zu viele Spieltage offen, aber wir sind auf jeden Fall schon in der entscheidenden Phase. Also gerade das, was du gesagt hast, spürt man irgendwie auch in den Gesprächen, spürt man, wenn man am Platz ist, so jetzt ist keine Zeit mehr, noch irgendwas auszuprobieren oder sich irgendwie zu finden oder so, sondern geht schon jetzt in jedem Spiel eigentlich um nicht alles, aber um sehr, sehr viel und macht dann deswegen vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Spaß für uns.
Ich finde, man merkt zwei Dinge. Einmal, das geht mir persönlich immer total so, wenn die Saison losgeht oder insbesondere die Rückrunde dann losgeht, das ist nochmal, finde ich, extremer, dass man denkt, ja, jetzt sind die ersten ein, zwei Spiele gespielt und dann geht es so allmählich weiter, aber zack, sind irgendwie fünf Wochen um, ja, und sind irgendwie nur noch, ist weniger als ein Drittel der Saison noch übrig teilweise oder ungefähr ein Drittel und man hat dann schon richtig was geschafft und so, man denkt dann aber vier Mannschaften, ja, okay, ist noch ein weiter Weg oder hey, ihr habt noch viele Chancen und irgendwann begreift man, dass es gar nicht mehr so viele Chancen sind. Und das ist dann so das Zweite. Ich finde so der Spielplan bzw. das Restprogramm wird jetzt an manchen Stellen Thema. Also bei manchen Teams guckt man jetzt noch, hey, wie viele Stolpersteine kann es denn überhaupt noch geben? Ja. Wo ist das entscheidende Duell? Wann kommt irgendwie das Spitzenspiel zwischen zwei Mannschaften? Oder ja, wie viele Mannschaften? Unten hat vielleicht auch schon jemand weg, dass man allmählich so in diesen Modus kommt, weil das Ganze dann jetzt natürlich, dadurch, dass so viele Spiele dann schon gespielt sind, auch so ein bisschen verzerrt ist. Der eine oder andere hat vielleicht ein leichtes Programm bis dato 2026 und der eine oder andere ein etwas schwierigeres. Und gerade ist das einfach dann ein Thema, beeinflusst natürlich auch eine Tabellensituation.
Auf jeden Fall. Habe ich jetzt auch schon in mehreren Gesprächen irgendwie mit Trainern gehört. Ja, wir müssen noch gegen die haben aber schon gegen die. Und da wird auf jeden Fall geguckt, was in den nächsten acht Wochen, neun Wochen sind es, glaube ich, noch so grob, noch an Gegnern für einen selber kommt, aber auch was der Gegner oder vielleicht der Tabellennachbar, Konkurrent noch vor sich hat, beziehungsweise schon weg hat. Und es gibt eben auch die ersten wirklich direkten Duelle, die super wichtig sind. Wir hatten so eins in der Landesliga, Hannibal gegen Kaiserau irgendwie so gefühlt. Das hat Hannibal aus der Hand gegeben. Soll heute nicht Thema sein, wir sprechen über andere Vereine, aber da hatte ich so das erste Mal das Gefühl, so ey, das ist ein Spiel mit Endspiel-Gefühl irgendwie.
Aber genau diesen Eindruck habe ich auch, dass auch im Dortmunder Fußball selbst diese Denkzeit stattfindet. Also ich habe heute noch mit einem sportlichen Leiter gesprochen, der mir irgendwie sagte, boah, das Spiel jetzt ist für uns ganz, ganz wichtig, weil danach kommt irgendwie ein ganz, ganz wichtiges Spiel wiederum oder das Topspiel, auf das irgendwie alle warten. Und für uns ist wichtig, dass die Ausgangslage davor dann gut ist und so. Du merkst es also, dass so diese Überlegung, Rechnereien halt ein Thema werden. Wir sprechen jetzt über drei Mannschaften, wo diese Dinge vielleicht gar kein großes Thema mehr sein müssen. Fangen wir bei zwei dieser drei Fälle zumindest, fangen wir an. In der Westfalenliga. Der FC Bodinghausen hat das Derby gegen den BSV Schürme 0-4 verloren. War insgesamt ein ziemlich enttäuschender Spieltag, weil die Konkurrenz zumindest größtenteils gepunktet hat. Ja, ganz provokant gefragt, steht der Abstieg des ersten Dortmunder Top-Teams diese Saison schon fest?
Ich habe es in den letzten Wochen an dieser Stelle immer wieder gesagt und ich bleibe weiterhin erstmal noch dabei, dass ich Bodinghausen zutraue, sich da unten trotzdem noch zu befreien, auch wenn die Ausgangslage von Woche zu Woche irgendwie schlechter wird, sind jetzt 6 Punkte, glaube ich, Rückstand ans rettende Ufer. 0-4 gegen Schüren, dass er jetzt personell auch wirklich auf letzter Rille läuft. Wir haben Ersatztorwart Maximilian Burbaum, der dann plötzlich in der Schlussphase, erst in der Schlussphase noch auf dem Feld eingewechselt werden muss und so. Das war dann eigentlich auch irgendwie dann ein guter Zeitpunkt, um Schüren schlagen zu können. Das schafft Brüninghausen nicht, verliert sogar 0-4. Wir haben Brüninghausen jetzt beide nach dem Winter schon jeweils einmal gesehen. Du jetzt am Sonntag gegen Schüren, ich beim 1-1 gegen, beim 0-0 gegen Wiemelhausen. Mein Eindruck war, dass der Kader und die Mannschaft eigentlich genug Qualität hat, um auch mal Spiele zu gewinnen und dass es wirklich sehr häufig Kleinigkeiten sind, aus denen es dann nicht funktioniert. Das kann man natürlich auch andersrum argumentieren, wenn man 3 Spiele über die gesamte Saison erst gewinnt, dann ist es irgendwann nicht mehr Zufall oder es sind Kleinigkeiten oder fehlendes Spielglück, sondern es ist natürlich dann auch eine Frage der Qualität und vielleicht liege ich dann mit meiner Einschätzung, dass genug Qualität da ist, am Ende vielleicht doch falsch.
Das hast du dir selber Messer gehauen.
Aber ja, für mich ist es auf jeden Fall noch nicht durch. Ich weiß nicht, ob du vor allem jetzt nach Sonntag einen anderen Eindruck hast.
Es ist wirklich schwierig, sich da festzulegen. Also dieses 0-4 klingt viel, viel dramatischer, als es war in meinen Augen. Ich habe eine erste Halbzeit gesehen, in der beide Mannschaften in Führung gehen können, wo Brüninghausen in meinen Augen aber sogar die etwas besseren Chancen hatte, vor allen Dingen besser was gefunden hat, was man konsequent bespielte. Also die linke Angriffsseite mit Außenverteidiger Marc Radusch und Jungen im Park auf dem Flügel. Da ist man immer wieder nach vorne gekommen. Es haben so ein bisschen die gefährlichen Abschlüsse erst gefehlt. Dafür sorgte dann unter anderem Tomislav Ivancic mit einem Schuss.
Es fehlt halt einfach ein Stürmer vorne drin. Ne?
Da komme ich gleich so ein bisschen zu. Aber man macht halt das Tor nicht. Dann kommt man eigentlich gut aus der Halbzeit erst. Also direkt auch eine super Chance durch Branko Vasic nach einer Umschaltgelegenheit. Beziehungsweise ich glaube, das war sogar noch in der ersten Halbzeit. Man hat wieder eine Chance. Dann Brüninghausen auch. Und dann geht der FCB irgendwie so nach 55 Minuten grob in Führung. Und dann fällt das Kartenhaus halt irgendwie total in sich zusammen. Also gefühlt war ab da schon so der Moment, als würde Brüninghausen mit offenem Visier anlaufen. So viele Umschaltsituationen und Gelegenheiten hatte Schüren dann. So war es aber gar nicht, sondern man ist einfach deutlich instabiler geworden. Hat dann auch, glaube ich, ja, einen Stellungsfehler gemacht und so war es dann. Am Ende hatte Schüren auch genug Chancen für die 4 Tore, auf jeden Fall. Aber so richtig verdient haben sie sich erst in meinen Augen so nach dem 1-0. Und das hätte halt eben nicht für Schüren fallen müssen. Das hätte genauso gut, oder mindestens genauso gut für Brüninghausen fallen können. Aber ich finde, genau das offenbart dann halt wieder diese typischen Probleme, dass sie halt natürlich als die junge Mannschaft, die unten drin steht, echt Probleme haben, so diese Killer-Mentalität zu haben, so mal das erste Tor zu machen, vielleicht auch das zweite zu machen zu einem Zeitpunkt, wo es noch nicht wirklich verdient ist und dann die Mannschaft zu sein, die dann sich vielleicht ganz abgezockt mal hineinstellen kann und den Gegner, der auf dem Zahnfleisch geht, andere rennen lassen kann. Irgendwann machst du das dritte und hast dir mal eben so deine 3 Punkte geschnappt in einem Derby. Das kann wieder besonders Auftrieb geben und das kannst du vielleicht dann nochmal besser mitnehmen in die kommenden Wochen. Also um so ein Spiel mal zu spielen, was ich jetzt skizziert habe, dafür war schon viel da am Sonntag. Am Ende fehlen meinen Augen Spieler, die so wirklich einen Unterschied machen. Also der Stürmer, den du angesprochen hast, ich will gar nicht sagen, dass es unbedingt jetzt ein klassischer Neuner sein muss, aber es fehlt vorne jemand, der konsequent und kontinuierlich einfach Tore macht, der einfach so die Qualität hat, eine dieser Chancen immer wegzumachen und das dann halt auch immer macht oder fast immer macht. Ne? So ein Spielertyp, wenn ich jetzt an Brüninghausen denke, ich meine, wir wollen nicht immer in der Vergangenheit graben, aber so Florian Gondrum, mit dem hättest du zu 99% Tor geschossen am Sonntag, wenn der eine, relativ egal welche Position er dann gespielt hätte. Ist auch kein Zufall, dass Tomislav Ivancic gerade der erfolgreichste Torjäger ist, der jetzt auch kein ausgewiesener Stürmer ist, sondern eher eigentlich so im zentralen Bereich irgendwie im Mittelfeld spielt. Oder da sehe ich ihn zumindest eher. Ja. Das ist dann irgendwie kein Zufall und du merkst natürlich in so einer jungen Mannschaft, da fehlt dann auch nach dem 1-0 vielleicht mal ein Spieler mehr. Ich will nicht sagen, dass es sie gar nicht gibt, Ivancic sei genannt, der dann halt nochmal sagt, Jungs, stopp, bis hierhin und nicht weiter und jetzt rütteln wir uns auf und dann kämpfen wir jetzt erstmal für den Ausgleich und dann gibt es vielleicht noch das 2-1. So war es dann einfach, ja, vielleicht auch so von der Stabilität her, und damit meine ich eher so die mentale, also die Stabilität in der Abwehr, zu wenig und das ist ja auch am Ende der Grund, den Carsten Droll auch unter anderem für seinen Abschied nach nur einem Jahr dann im Sommer genannt hat, der Trainer, die Lernkurve ist halt nicht steil genug, weil die sieht nach der Hinrunde eigentlich vor, dass dir solche Dinge jetzt nur noch selten passieren oder seltener passieren, damit du halt häufig einen Punkt mitnimmst oder einen Dreier. Und weil genau diese Lernkurve nicht da ist, wird der Abstand halt gerade immer größer. Und jetzt ist man halt 16. mit genauso vielen Punkten und hat halt 6 Punkte Rückstand auf Concordia Wiemelhausen. Die stehen halt als erstes Team über dem Strich. Das Gute ist ja, dass noch so viele Mannschaften so wenig Punkte haben. Also es ist jetzt nicht so, dass nur Concordia irgendwie dann Reichweite werden. Wenn wir uns das mal angucken, Westfale Herne 23, Oberspruckhövel 23, Wacker Oberkostrup 23, SSV Buhr, die sind dann schon 9. mit 24 Punkten. 18 jetzt schon eine Ansage, wenn du sogar 16 geholt hast. Aber da gibt es natürlich noch eine Menge Teams, wo man sagt, hey, wenn Brünninghausen mal einen Lauf startet und jetzt mal 2, 3 Dinge in Serie holt, das muss jetzt einfach so sein. Ja. Also das ist jetzt Grundvoraussetzung. Dann hast du eine relativ große Auswahl an Teams, wo du sagst, da muss nur einer jetzt mal gar nichts mehr holen und dann
vor allem,
kriegst du
die
schon mal.
Häufig noch gegeneinander spielen werden da unten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da die direkten Duelle alle schon gespielt sind, ist sehr, sehr gering. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Punkt, der Brünninghausen Hoffnung geben kann, Hoffnung geben muss. Aber wie du schon sagst, ne, bringt alles nichts, wenn man nah dran ist und phasenweise gut aussieht und am Ende dann trotzdem irgendwie mit einem oder mit gar keinem Punkt runtergeht, weil dann wirst du diesen letzten Platz nicht mehr verlassen.
Der Grund, warum ich am Ende, wenn du das Restprogramm angesprochen hast, sehr, sehr skeptisch bin, dass sie es noch schaffen, ist, dass sie jetzt gegen Hordel spielen, gegen Horsthausen spielen, gegen Holzwickede spielen, einmal hintereinander weg, das ist der erste, der zweite, der dritte. Nach den Erfahrungen der letzten Wochen holst du da wahrscheinlich nicht so viel. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du mal irgendwo einen Punkt nimmst, ist da. Aber dass sie jetzt 2 dieser 3 Spiele gewinnen, glaube ich gerade nicht. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Abstand so groß ist in der Zwischenzeit, und er wird dann vermutlich nicht mal bei 6 Punkten liegen, sondern wahrscheinlich dann bei 7 oder bei 8 zumindest mal, dass du dann diese Stabilität, die ich angesprochen hast, zu sagen, nee, und jetzt trotzdem noch, und jetzt reißen wir das Ruder noch um in den letzten, ich weiß nicht, dann sind es, glaube ich, nur noch 6 Spiele, dann so einen Rückstand aufzuholen. Da bin ich echt pessimistisch, das sehe ich gerade nicht, dass es da Spieler gibt, die einfach schon so weit sind, um zu sagen, hey, mit mir nicht, ich reiße es meine Teamkollegen mit und wir nehmen jetzt diese vielleicht aussichtslose Lage und nutzen die, um nochmal richtig einen rauszuhauen und nehmen das so als Herausforderung. Das sehe ich gerade eher nicht. Also dementsprechend bleibt Brünninghausen in meinen Augen nichts anderes übrig, als auch gegen diese Teams eigentlich 4, 5 Punkte zu holen.
Wenn man jetzt noch irgendwie die Gesamtsituation mitdenkt, dass noch kein Spieler für die nächste Saison zugesagt hat offiziell und man gar nicht weiß, spielen die Spieler gerade eigentlich für persönliche Ziele im nächsten Jahr, was ja auch nochmal einen großen Unterschied ausmachen würde, ob man für sich selber um den Klassenerhalt spielt, oder ob da vielleicht der Großteil der Spieler oder einige Spieler sowieso schon wissen, dass es im Sommer woanders hingehen wird und dann fehlen halt vielleicht nochmal so ein paar Prozentpunkte, die den Ausschlag geben könnten.
Bei Trainer Carsten Dreu sehe ich diese "wir ziehen die Karren aus dem Dreck" Mentalität total. Also der ist echt super genervt davon, dass es einfach nicht so den richtigen nächsten Entwicklungsschritt gibt. Er sagte, das fand ich super treffend, hey, wir können uns von guten Leistungen und guten Halbzeiten nichts mehr kaufen. Mhm. Das spielt natürlich ein Stück weit darauf an, dass es am Anfang der Saison schon noch so war, nach dem großen Umbruch mit der jungen Mannschaft, wo natürlich so ein bisschen das siehst, ne, wenn du mal gut gespielt hast und vielleicht knapp verlierst, hey, aber wenn wir uns so weiterentwickeln, dann spielen wir weiter so gut und dann holen wir halt irgendwann die Punkte auch. Dieser Zeitpunkt ist halt überschritten.
Ja.
Und mit den Spielern, ich glaube, die gibt's, aber es sind gerade zu wenig in meinen Augen. Schauen wir auf, ich sag mal, ein Team, was erfreulichere Nachrichten, zumindest für sich selber, verbreitet. Westfalia Dortmund. Auf meinem Zettel steht, das ist nicht rechnerisch geprüft, der erste Aufsteiger Dortmunds? Fragezeichen.
Das wird auf jeden Fall ein Aufsteiger in Dortmund sein, der sehr früh, glaube ich, die Meisterfeier feiern wird. Also würde mich wundern, wenn die Meisterschirts noch nicht irgendwie in Auftrag gegeben worden sind. Weil, der Abstand ist gar nicht so riesig, weil Blau-Weiß-Fucker das als Tabellenzweiter auch gut macht. Aber Westfalia Dortmund ist in diesem Jahr einfach viel zu gut, als dass auch nur ansatzweise irgendwie die Möglichkeit besteht, dass Westfalia plötzlich, weiß ich nicht, 4 Spiele in Serie verlieren wird, weil das wäre notwendig, um noch von Platz 1 irgendwie runterzurutschen. Da eher das Gegenteil der Fall, die spielen das richtig gnadenlos bis zum Ende durch, habe ich das Gefühl.
Du warst ja auch da jetzt gegen den SuS Özbeklei am Sonntag.
Genau. Da haben sie genau das bewiesen. Stand zwar relativ lange nur 1-0, bis Westfalia dann so genau nach einer Stunde irgendwie per Doppelschlag dann auf 2 und 3-0 gestellt hat. Kurz darauf gab es eine gelb-rote Karte gegen Özpil und dann war das sowieso durch. Aber das war dann kein Grund irgendwie für Westfalia Dortmund ruhiger zu machen, sondern dann wurde bis zum Ende durchgezogen und dann wurde es halt am Ende 0-8. Dann ging es Özpil-Klei auf dem Papier die drittbeste Mannschaft dieser Liga. Rückspiel 8-0 gewonnen, Hinspiel 9-1 gewonnen. Ich finde, das zeigt dann ganz gut, wie dominant Westfalia Dortmund in diesem Jahr ist und geht keinen Weg dran vorbei. Das ist eigentlich nur die Frage, wann es soweit ist. Und wahrscheinlich kann man das ganz gut ausrechnen, wenn man davon ausgeht, dass Westfalia jedes Spiel gewinnt und dass Blau-Weiß Huckerde vielleicht dann ja als ärgster Verfolger auch wenig Punkte lässt, aber dauert nicht mehr lange.
140 zu 14 Tore ist schon beeindruckend. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es am Ende, das hängt auch immer damit zusammen, wer in welcher Liga wann spielt und wann vielleicht mal spielfrei hat, ob sie wirklich das Team sind, dass das rechnerisch als erster Aufsteiger feststeht. Aber in meiner Meinung ist das so mit die erste Mannschaft, wo man jetzt einen Haken dran machen kann. Also ich glaube auch, sie werden aufsteigen. Da wird nichts mehr passieren.
Özpil war so, finde ich, das allerletzte Mini-Fragezeichen. Ja. Weil ich glaube, Germania und Barup hatten sie schon in der Rückrunde, das ist jetzt nur noch das Spiel mit Huckerde offen.
Genau, und da einmal einzuklingen, da haben sie das einzige Mal Punkte gelassen. Also die haben unentschieden gespielt gegen Blau-Weiß Huckerde, sonst alle Spiele gewonnen, haben jetzt 7 Punkte Vorsprung. Das heißt, selbst wenn Huckerde das direkte Duell gewinnen würde, müsste dann Westfalia Dortmund ja dann nochmal 4 Punkte irgendwie liegen lassen, beziehungsweise eigentlich 5, weil das Torverhältnis ist sowieso völlig missraten. Oder beziehungsweise glücklich geraten, ja. für Westfalia. Auf jeden Fall ist es uneinholbar vorne. Und das sehe ich dann halt nicht. Ich finde, das ist ja mal ein wichtiger Impuls oder ein wichtiger Faktor, um zu gucken, hey, die müssten jetzt noch so und so viel Rückstand irgendwie aufholen oder verspielen, Vorsprung verspielen, haben aber erst so und so viele Punkte gelassen. Ja. Das muss ja immer in einem realistischen Verhältnis zueinander stehen. Und es ist einfach nicht realistisch, dass Westfalia Dortmund noch 7 Punkte lässt, selbst wenn Blau-Weiß Huckerde jetzt alles gewinnen würde. Und die spielen ja auch eine super Runde mit 51 Punkten aus 20 Spielen. Deswegen glaube ich, kann man da noch keine Glückwünsche hinschicken, weil das bringt ein Unglück, aber die Aufstiegsshirts, die du angesprochen hast, die darf der Verein, glaube ich, in Auftrag geben. Letztes Jahr war Westfalia Dortmund genauso ambitioniert. Mhm. Die Mannschaft war auch super stark. Man ist aber hinter Schari und Sarajevo Bosna sogar nur Dritter geworden. In einem Aufstiegsrennen in der Kreisliga A1, was uns wahrscheinlich auch eine Weile in Erinnerung bleiben wird. Also das war ein wahnsinnig cooler und unterhaltsamer Schlagabtausch über die ganze Saison. Was machen sie dieses Jahr anders?
Ich kann mir vorstellen, dass sie es letztes Jahr ein bisschen unterschätzt haben, glaube ich. Also einerseits, wie viel Gegenwehr dann Schari und Bosna am Ende des Tages leisten werden, weil es war schon vor der Saison letztes Jahr so, dass alle damit gerechnet haben, dass Westfalia den Aufstieg klar machen wird und dann ging es eigentlich auch nur darum, wer Zweiter wird. Und es ist relativ schnell gemerkt, so Schari ist eine Mannschaft, die Westfalia wirklich gefährlich werden kann. Dann hat Westfalia überraschend früh schon Punkte abgegeben letztes Jahr, auch gegen Mannschaften, wo man das nicht unbedingt erwarten konnte. Mhm. Plus hatte mit Schari und Bosna eben auch einfach zwei brutal gute Gegner. Bosna so ganz, ganz viel über Zusammenhalt gekommen, ohne jetzt irgendwie die krass individuellen Spitzenspieler zu haben. Die hatte Schari dann vor allem in der zweiten Saisonhälfte, wenn man sich daran zurückerinnert, wer im Winter kam, so mit allen voran William Valenti und Marcel Ramsey. Auch da dann natürlich nochmal ein Verein, der sehr eng zusammengerückt ist. Und alle hatten dann irgendwie recht früh, glaube ich, gemerkt, dass man Westfalia tatsächlich ärgern kann. Und das ist für viele Mannschaften in Dortmund auf jeden Fall ein Anreiz gewesen. Diese Fehler, wenn es ein Fehler ist, die anderen zu unterschätzen, die hat Westfalia auf jeden Fall abgelegt. Gerade dieses gnadenlose Spielen und immer draufbleiben, auch wenn es 2-0 steht, wenn es 3-0 steht, immer weitermachen.
Das haben sie letztes Jahr nämlich nicht gut gemacht.
Genau, ja. Da gab es diese ganz krassen Ergebnisse, gab es aber nicht gegen die Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte, sondern aus der unteren Tabellenhälfte, glaube ich. Und jetzt hat man halt einfach nicht das Gefühl, Westfalia schlagen zu können. Also ich glaube, viele Mannschaften gehen wirklich in so ein Spiel rein und hoffen von Anfang an irgendwie den Schaden möglichst gering halten zu können, weil, du hast gerade gesagt, über 140 Tore, wenn man dann auch mitdenkt, dass zwei Spiele nicht stattgefunden haben, die dann mit 2-0 für Westfalia gewertet wurden, hätten wir dann auch schon mal irgendwie nochmal 10 15 Tore mehr haben können. Und ja, diese Wucht ist nochmal eine ganz, ganz andere dieses Jahr.
Ich glaube, sie geben den Teams auch nicht mehr so den ganz großen Anreiz, sie zu ärgern, weil ich finde, es ist schon so, dass sie ein bisschen gelernt haben, was die Außendarstellung angeht. Also in sportlicher Hinsicht gibt es weniger die großen Töne, die Kampfansagen. Der Verein hat schon noch immer mal wieder hier und da eine Negativschlagzeile, da geht es dann eher um Spielerbrüche der zweiten Mannschaft und sowas. So Dinge, die, ja, glaube ich, dann viele Leute als unnötig irgendwie erachten und so und dann so ein bisschen sagen, ja, typische ausgerechnet wieder Westfalia.
Ja.
Aber also was das Sportliche angeht und die erste Mannschaft angeht, ist man schon zurückhaltender geworden und sagt jetzt nicht mehr so Sätze wie, wir werden auf Jahre kein Spiel verlieren oder sowas sinngemäß, sondern begegnet der Konkurrenz damit sehr, sehr viel Respekt. Man war ja auch sehr selbstkritisch nach dem verpassten Aufstieg. Also man hat die Schulter schon nur bei sich gesucht, teilweise auch bei der Kaderzusammenstellung und so, bei der Balance. Und so, deswegen hat man da auf jeden Fall so die richtigen Lehren offenbar sportlich draus gezogen, aber auch so vom Auftreten her. Also ich erlebe gerade keine Mannschaft mehr, glaube ich, die irgendwie ihr Leben dafür geben würde, am Ende beim Punkt jubeln zu dürfen gegen Westfalia Dortmund. Klar, das ist ein riesen Prestigeerfolg und so, aber es ist, glaube ich, schon so, wie du sagst, dass viele Mannschaften wissen, hey, dieses Jahr sind sie dann einfach zu stark und letztes Jahr war relativ früh in der Saison klar, dass man Achtungserfolge gegen sie feiern kann.
Ja.
Gut, schauen wir noch auf eine Sache, was Westfalia Dortmund angeht. Weg so vom aktuellen Sportlichen hin zur neuen Saison. Sie haben sich ja auch schon recht namhaft verstärkt. Sie haben unter anderem Malcolm Farrow und Anic Jamert geholt vom SV Brakel, zwei Angreifer aus der Landesliga. Nicht nur die, auch andere namhafte Spieler. Sie wollen natürlich direkt wieder oben angreifen. Das hat mir Moritz Timm auch schon so gesagt. Auch in der Bezirksliga will man wieder oben mitspielen. Man weiß aber, das geht so ein bisschen in die Richtung der nicht mehr so großen Töne, da kommt es extrem auf Konstanz an, man geht da nicht einfach so durch, das ist eine schwierige Liga, man erwartet so ein bisschen, dass man in die Bezirksliga 10 kommt, die finde man besonders herausfordernd. Ja, wie warm wird sich trotzdem die Bezirksliga anziehen müssen, wenn man jetzt sich schon mal so die Neuverpflichtung anguckt und den Umstand, dass außer Torwart Thorsten Fühner, glaube ich, keiner die Mannschaft verlassen soll?
Sehr warm, weil ich glaube, der jetzige Kader schon ausreichend gut besetzt ist, um eine sehr gute Rolle in der Bezirksliga spielen zu können. Wenn man dann noch mitdenkt, wer alles kommt, und da sind wir auch noch nicht am Ende. Ich glaube, da wird noch ein bisschen was dazukommen. Dazu keine wirklichen Abgänge, und auf der Torwartposition haben sie auch schon direkt nachgelegt.
Ja.
Janik Kube, der dann kommen wird, und ausgerechnet der Özbekeeper, der am Sonntag 8 Tore reinbekommen hat von Westfalia. Oh. Der wird auch dahin wechseln. Das heißt, haben schon mal zwei gute Torhüter plus halt einen wirklich sehr, sehr guten Kader für die Bezirksliga. Ich weiß nicht, wie viele Spiele Westfalia mit der Mannschaft in der Bezirksliga verlieren würde. Ist auf jeden Fall die deutlich größere Herausforderung natürlich. Gerade was du gesagt hast, Konstanz wird da viel, viel wichtiger, weil man da wirklich deutlich häufiger ans Limit gehen muss als jetzt gerade vielleicht am Sonntag.
Das glaube ich auch.
Ich glaube aber auch, dass Westfalia jetzt mit der Erfahrung gerade aus dem letzten Jahr sehr viel dazugelernt hat in Sachen Kaderzusammenstellung, weil es da auch jetzt darum geht, in der Breite besser zu werden. Jetzt schon häufig das Gefühl, dass der Kader gar nicht so groß ist. Also der ist in der Spitze richtig gut. Mhm. Aber wenn es dann so Richtung Position 13, 14, 15, 16 geht, dann ist schon ein gewisses Gefälle da. Und das ja, daran arbeitet der Verein gerade, das auszumerzen, dass man da wirklich erstens intern super großen Konkurrenzkampf hat, aber dann auch in den Spielen entsprechend nachlegen kann oder auf Ausfälle reagieren kann.
Ich glaube auch, dass sie das gerade adressieren, weil wenn du dir die Neuzugänge anguckst, das sind alles richtig gute Spieler, die werden in der Bezirksliga zu ja, den besseren bis besten Spielern gehören, aber es ist gerade nicht so, dass da jemand heraussticht, wo du sagst, das ist völlig albern, dass der Bezirksliga spielt.
Ja.
Sondern es sind auch Jungs, wo der Moritz Timmer schnell sagt, hey, die können zwei, drei Positionen spielen in unserem System. Und ebenso dafür sorgen, dass du einfach eine große Masse hast aus Spielern, die auf dem Niveau einfach dir gute Leistung bringen und nicht so dieses Ding, hey, ich setze irgendwie auf zwei, drei Jungs, die den Unterschied machen, der Rest ist vielleicht irgendwie okay, solide oder auch nicht so dick aufgestellt. Also ich glaube auch schon, dass sie da so den richtigen Schritt gehen, weil am Ende ist ja auch ein Aufstieg. Man denkt auch manchmal so, dass immer ein Aufstieg so sein muss oder man nur dahin kommt, wenn man so völlig dominant ist. Ich finde, wir sind so aus Zeiten von Türksbaum, Bövinghausen, die auch in der Landesliga und Westfalenliga selten Spiele abgegeben haben. Denkt man immer, dass man so eine unfassbar gute Mannschaft auf die Beine stellen muss, die quasi auf jeder Position mit dem besten Spieler der Liga stellt. Das ist ja am Ende des Tages nicht so. Also man kann ja auch einfach mit der sehr guten Mannschaft aufsteigen, die vielleicht auch eine Schwäche hat und vielleicht viele Stärken hat. Und am Ende kann das ja auch mal der Weg sein, einfach zu sagen, hey, wir ziehen das durch und haben eine gute Truppe und gehen nicht da rein und sagen, müssen hier aber Spieler verpflichten, die einzig und allein viel zu gut sind für das Niveau, wie es natürlich dann auch in der C-Liga und B-Liga deutlich einfacher war, weil das Niveau, Niveau tiefer war. Also ich finde, da muss ich da immer so ein bisschen abgleichen, wie steigt man eigentlich im Normalfall auf oder wird man nur nachher Meister? Das ist nicht, wenn du die quasi ein All-Star-Team der Liga zusammenstellst.
Ich freue mich aber auf jeden Fall auf die Bezirksliga 10. Ja. Wenn Westfalia da reinrutscht, dann wird es, glaube ich, nochmal eine deutlich attraktivere Staffel, als sie es ohnehin schon ist. Mhm. Würde ich mir dann für den Verein auch wünschen, in der Staffel zu landen.
Ja, das passt auch, glaube ich. Bleiben in der Bezirksliga sozusagen, wenn wir jetzt schon lange darüber gesprochen haben. Hier ist noch keine Entscheidung gefallen. Die Frage ist aber, ob sie am Wochenende fällt, wenn der TV Brechten gegen Rot-Weiß-Unna spielt. Brechten, erster Abstiegsplatz, 16 Punkte. Rot-Weiß-Unna, erster Nicht-Abstiegsplatz, 19 Punkte. Ist es der erste Showdown der Saison? Geht es hier schon um den Ausgang, wer drin bleibt und wer die Klasse nicht hält?
Es kann auf jeden Fall eine sehr deutliche Vorentscheidung fallen, nämlich dann, wenn Brechten das Spiel verliert.
Ja.
Wenn es unentschieden ausgeht und der Abstand so bleibt, dann ist noch überhaupt gar nichts entschieden. Dann sind es halt einfach 3 Punkte bei noch 8, 9 Spielen. Da kann auf jeden Fall noch alles passieren. Wenn es aber auf 6 Punkte auseinander geht und Brechten hat noch nicht ganz so viele Spiele in dieser Saison gewonnen.
4 Stück sind es, genau.
Hat noch auf jeden Fall das Spiel gegen die SG Massen, wo man schon mal damit rechnen kann, keinen Punkt zu holen, weil das hat ähnlich wie bei Westfalia Dortmund genau eine einzige Mannschaft geschafft, witzigerweise Rot-Weiß-Unna. Die einzige Mannschaft, die Massen einen Punkt abgeknöpft hat in der Hinrunde. Deswegen hat auch Maurice Erni, der Trainer vom TV Brechten, mit dem hatte ich am Montag telefoniert nach deren Spiel am Sonntag, gesagt, so, die Devise ist ganz klar, für uns verlieren verboten, weil dann wird es halt unheimlich schwer. Unentschieden ist völlig okay, völlig im Rahmen, weil es gibt noch so viele Spiele und der Glaube in Brechten an die eigene Qualität, dann auch mal wirklich ein paar Spiele mehr zu gewinnen, vielleicht auch mal 2, 3 Spiele in Folge zu gewinnen, ist sehr, sehr hoch, weil Brechten, so mein Eindruck, aber auch dann das, was ich vom Trainer geschildert bekomme, Woche für Woche, ist, dass man eigentlich nie weit weg davon ist, Spiele zu gewinnen. Da verbaut es sich häufig irgendwie durch eigene Fehler, hat in der Hinrunde vor allem bestimmt 3, 4 Spiele in den letzten 5 oder in der Nachspielzeit noch irgendwie aus der Hand gegeben, nur dass aus einem möglichen Sieg dann nur ein Unentschieden wurde oder aus einem Punktgewinn eine Niederlage. Und so ist der Glaube zumindest an die eigene Qualität noch sehr, sehr groß im Brechten und die Zuversicht, das zu packen, ebenso groß. Ich weiß nicht genau, was bei Rot-Weiß-Unna los ist. Haben in der Hinserie eigentlich relativ langen, stabilen Eindruck gemacht. Mhm. Jetzt läuft irgendwie seit Monaten gefühlt schon gar nichts zusammen. In der Rückrunde habe ich vorhin noch einmal kurz nachgeschaut. Aus 6 Spielen genau 1 Punkt geholt. Also Trend geht da sogar noch ein bisschen weiter nach unten als bei Brechten.
Ja, Brechten hat schon 4 immerhin geholt in der Rückrunde.
Genau, und war dann gegen Osmanlispor ganz nah am Sieg. Da fiel das 2-2 für Osmanlispor irgendwie in der 4. Minute der Nachspielzeit. Ja. Hat gegen Ewing Selimispor 2-0 geführt, kriegt dann eine richtig dämliche rote Karte und gibt das Spiel so aus der Hand. Das sind dann so die Dinge, die bei Brechten irgendwie die Punkte fehlen lassen. Aber ähnlich wie bei Bröninghausen, wobei jetzt hier der Abstand noch deutlich geringer ist, bin ich sehr optimistisch, dass Brechten das packt.
Ich glaube, klar ist, das ist die einzige Entscheidung, die auch noch fallen wird. Also Kemminghausen und der VfB Waldrup, die sind eigentlich weg.
Ja.
Kemminghausen 15, Waldrup 12 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer, ein bzw. 2 Siege. Hering, die sind 12, da haben sogar noch einen Punkt, ein Spiel weniger als der Rest. Die haben dann schon 10 vor Brechten, also vorm Abstiegsplatz. Ich glaube, es geht dann wirklich nur noch um Unna und Brechten und das ist genauso, wie du sagst. Also gewinnt Unna, glaube ich, wird es für Brechten wahnsinnig schwer. Bis, ich will nicht sagen unmöglich, aber dann hat man 6 Punkte, Tordifferenz auch klar schlechter, dann wird es wirklich wahnsinnig schwer und dann brauchst du halt auch Überraschung, weil ich habe mal gerade nachgeguckt, beide Mannschaften spielen auch gegen die beiden, ich sag mal, designierten Absteiger, Waldrup und Kemminghausen, also kannst du zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass Unna halt zumindest dann auch nochmal 2 Spiele hat, in denen sie halt keine Punkte liegen lassen werden. Das brauchst du dann eben. Ich glaube, so ein bisschen der Trend könnte für Brechen sprechen, so die knappen Niederlagen, wenn man es schafft, so dass das einem eher Selbstvertrauen gibt, zu sagen, hey, wir waren aber oft nah dran, statt zu sagen, wir haben es immer verloren, mit der etwas besseren Rückrunde als Unna, glaube ich schon, dass sie da das packen können. Und wenn sie, glaube ich, also wenn Brecht das Spiel gewinnt, spricht, glaube ich, sehr viel für Brecht, weil sie dann total so den Trend auf ihrer Seite haben, dieses Erfolgserlebnis auf ihrer Seite haben. Und was am Sonntag ein Riesenpunkt werden kann, sie spielen halt in Brechten. Und die Blau-Weißen, die gehören, glaube ich, schon so zu den stärksten Fanlagern, die es so gibt in der Stadt. Die erste Mannschaft hatte vor einiger Zeit gegen eine Mannschaft aus der Schweiz zum Beispiel getestet. Da haben die Fans extra noch eine Choreo gebastelt und so weiter, was nicht mal ein Ligaspiel war. Ja. Ich glaube, der Support am Sonntag, der wird auf jeden Fall da sein. Wie siehst du das? Wie groß kann dieser Faktor, den wir in der Halle immer besonders sehen, aber wie groß kann der halt auch auf dem Großfeld sein?
In der Halle entfacht er natürlich eine ganz andere Wucht als auf so einer offenen Sportanlage. Aber es hat ja kein anderer Verein. Also ich erinnere mich an kein Bezirksligaspiel, was ich gesehen habe, wo irgendwie großartig Support von außen wirklich da war. Ja, gucken so Leute zu, aber...
Topspiel mal. Ich erinnere mich, letzte Saison A-Liga-Topspiel Schari gegen Westfalen Dortmund. Genau, ja. Da war viel los. Aber das muss man auch sagen, das wird im Heimspiel gegen den Tabellenelften nicht so gewesen sein.
Ja, also wenn Brechten da seine Anhänger zusammen trommeln kann und die dann auch entsprechend Alarm machen kann, dann wird das, glaube ich, ein großer Faktor sein können. Ich sehe es dann auch, so wie du gerade gesagt hast, dass man aus diesen knappen Niederlagen mehr Selbstvertrauen ziehen muss, als irgendwie den Glauben an sich selber zu verlieren. Es hat Brechten noch das Glück gehabt, dass Schari Schützenhilfe geleistet hat, die auf wirklich letzter Rille mit Mannschaften aus zweiter und dritter Mannschaft gegen Rot-Weiß Unna 2-1 gewonnen haben. Das wäre so ein Spiel gewesen, was Brechten, glaube ich, wehgetan hätte, wenn Unna gegen den Tabellenzweiten punktet.
Ja. Das ist natürlich auch ein Faktor. Letztes Spiel knapp gegen Schari verloren. Wenn ich der Trainer von Rot-Weiß Unna wäre, würde ich in der Woche sehr viel daran setzen, meinen Jungs diesen kleinen Achtungserfolg sehr vor Augen zu führen.
Ja, und vielleicht nicht unbedingt zu erwähnen, dass da einige Spieler auf dem Platz standen, die sonst in der Kreisliga C spielen. Aber auch hier wird natürlich jetzt der Blick aufs Restprogramm sehr spannend. Du hast gerade schon gesagt, beide spielen noch gegen Waltrop und Kemminghausen. Ja. Und hat offensichtlich schon Schari weg. Brechten hat auf jeden Fall noch das Spiel gegen Schari vor sich, das weiß ich. Ich glaube, beide spielen noch gegen Massen und dann mal gucken, wo es am Ende hingeht. Wie wäre dein Gefühl, dein Tipp für Sonntag?
Boah, ganz schwierig. Ich bin jetzt auch ehrlicherweise kein ausgewiesener Bezirksliga-8-Experte. Wenn ich es mir so anschaue, dann ist das Einzige, was ich so klar auf Seite einer Mannschaft sehe, halt dann der Heimvorteil von Brechten. Und ich meine, seitdem sie in der Bezirksliga spielen, spielen sie ja gegen den Abstieg. Das kann ja natürlich auch nochmal was geben, zu wissen, hey, am Ende haben wir diese Schlachten irgendwie immer erfolgreich geschlagen. Mhm. Deswegen dann kleiner Vorteil Brechten. Was ich mir gedacht habe, und die Brechtner werden mich zum Teufel jagen aus sportlicher Sicht. Also, da gucken ja sehr viele hin auf dieses Spiel, ja. Weil wenn Brechten die Klasse hält, dann steigt aus der Bezirksliga 8 nur ein Dortmunder Team ab. Das wiederum hat große Folgen für die Zusammensetzung der Dortmund-Liga, weil dann eben ein Platz mehr frei wird in der eingleisigen Kreisliga A, für die man sich eben aus der jetzigen zweigleisigen Kreisliga A qualifizieren muss. Ich habe mir aber gedacht, eigentlich ist das so eine Mannschaft, passt für die Faust aufs Auge in die Dortmund-Liga. Der Dortmunder Fußball ist ja nicht gesegnet mit starken Vereinen im Norden. Brechten wäre so eine starke Fanbase, so großer Verein mit auch erfolgreichen Handballern beispielsweise. Das wäre eigentlich schon, könnte echt so ein richtiges Flaggschiff sein in der Dortmund-Liga. Sie werden natürlich Bezirksliga spielen, ja. Und völlig zu Recht, das sollen sie auch unbedingt tun. Aber es wäre natürlich ein Club, der dieses ganze Form nochmal massiv aufwerten würde. Aber das nur mein Gedanke am Rande, weil am Ende drücken wir natürlich aus Dortmund, dass ich den Brechner die Daumen, dass sie es schaffen, in der Bezirksliga zu bleiben. Ob es dann am Ende so wird, das seht ihr auch bei uns, bei den Rundnachrichten. Wir übertragen das Spiel am Sonntag live. Jari wird für euch vor Ort sein, das Ganze kommentieren. Und auch sonst seht und lest ihr alles zum Dortmund Amateurfußball bei uns unter www.rn.de/dosport. Ja, wir warten ab. Schauen, was der Spieltag mit sich bringt und ob vieles von dem, was wir hier erzählt haben, schon wieder Makulatur sein wird. Jari, danke dir.
Gerne.
Euch danke fürs Zuschauen und Zuhören. Und wer euch dann nächste Woche an dieser Stelle wieder begrüßt, da orakeln wir heute mal nicht.
Nee.
Das werdet ihr dann sehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Vierte Halbzeit.